Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Theresa Koloma-Beck, Soziologin an der Bundeswehr-Universität Hamburg, beschäftigt sich vor allem mit Konflikten, mit Gewalt und Globalisierung. Freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Stucke.
Freue mich auch, dass Sie uns zuhören. Themen dieser Woche, die aber auch heute noch sehr nachdenkenswert und besprechenswert sind, die schauen wir uns hier an. Und aus der Kategorie Menschen, die uns zwangsweise mit ihrem clownesken Verhalten in Atem halten. Da schaffen wir heute nur einen. Frau Koloma-Beck, wollen wir nachher noch über Boris Johnson oder über Elon Musk sprechen?
Elon Musk.
Elon Musk, das ist super. Ich bin einverstanden. Über den anderen sollten wir auch deshalb nicht sprechen, weil wir ja gar nicht so genau wissen, ob seine Rücktrittsankündigung jetzt bald zu einer Handlung führt oder vielleicht auch doch sehr viel später. Und bevor wir da im Ungefähren sind, sprechen wir lieber über Twitter und Elon Musk. Aber das später. Gleich schauen wir nochmal auf das G20-Treffen, was ja auch in die Zukunft gerichtet ist, denn der G20-Gipfel, der folgt ja noch und wir wollen über die Frage gleich sprechen, ob wir irgendwann mit Russland reden müssen, können, ob wir es nicht sollten, gerade nicht oder wie lange noch. Darüber sprechen wir gleich. Mich hat ein bisschen die Überraschung überrascht, teilweise auch die Empörung vielleicht oder überhaupt das Gewicht, dass der Auftritt und Abtritt von Sergej Lavrov beim G20-Treffen bekommen hat, der eben seine Rede abgehalten hat und dann direkt wieder gegangen ist. Und dann gab es viele Kommentare, man kann die alle heute lesen, von Schwäche, die er da gezeigt hat, heißt es, von ein empörendes Verhalten, ein Eklat. Manche schreiben, er habe die anderen an der Nase herumgeführt, weil er eben direkt nach seiner Rede dann wieder gegangen ist. Aber mein Gedanke war, das war doch im Prinzip vorher alles klar, weil es ist eben ein Krieg und die einen wollen seine Hand nicht schütteln. Und ohne da irgendwen zu entschuldigen, ist es irgendwie nicht verwunderlich, dass er natürlich auch irgendwie reagiert. Theresa Koloma-Beck ist heute zu Gast, Soziologin, vor allem zu Konflikten und zu Globalisierung. Das passt auf jeden Fall in diesem Fall ja auch sehr gut. Wie sehen Sie das? Fanden Sie das empörend? Fanden Sie es verwunderlich oder war es nicht eigentlich was mit Ansage?
Ja, ich fand es jetzt tatsächlich auch nicht besonders überraschend, dass jetzt am Ende da kein Gespräch rauskommt, das den augenblicklichen Krieg in der Ukraine befriedet. Also das war, glaube ich, nicht die Erwartung oder das war keine Erwartung, die man haben konnte. Und dass auf solchen Gipfeln sozusagen auch immer Positionen inszeniert werden, das gehört irgendwie auch zum Geschäft. Interessant ist ja so ein bisschen die Dinge, die man vielleicht nicht weiß. Also wenn Regierungschefs oder hochrangige Vertreter von Regierungen zusammenkommen, haben die auch Delegationen in der Regel dabei. Und es finden auch sozusagen unter dem Radar der Öffentlichkeit Austausch und Debatte statt. Und das ist ja manchmal nicht ganz deckungsgleich mit dem, was an Positionen öffentlich inszeniert wird. Aber die Überraschung hat mir in diesem Fall auch gefehlt. Ich fand es interessant. Aber tatsächlich, dass es diese Begegnung gab, weil das nochmal so deutlich hervorgehoben hat bei diesem Gipfel, dass der Ukraine-Konflikt der Krieg in der Ukraine, der ja hier vor allen Dingen als so ein Krieg von Putin gegen den Westen diskutiert wird, also in so einer Ost-West-Logik eben auch eine Nord-Süd-Logik hat mit den G20-Staaten, zu denen eben auch Schwellenländer gehören, die ehemals Kolonien waren. Und da sieht die Welt einfach anders aus, aus dieser Perspektive.
Von da aus kommt ja dann im Prinzip auch der Hinweis, das ist euer Krieg, wenn man so will, das ist einer, an dessen Problemen wir nicht leiden oder auch ganz konkret wir nicht Hunger leiden wollen an diesem Krieg. Ganz unterschiedliche Interessen, die da im Raum stehen. Muss man dann als Reaktion, würden Sie dann sagen, man muss als Reaktion eigentlich sagen, wir müssen dieses Gespräch mit Russland führen, denn dieses Treffen ist ja im Prinzip eine Vorbereitung des G20-Gipfels. Da steht dann die Frage im Raum, darf Putin kommen, darf er nicht kommen, wie gehen wir damit um? Sagen Sie, wir müssten eigentlich?
Naja, ich würde sagen, an der Antwort, die man auf die Frage gibt, zeigt sich eben, was man für ein Bild von der Welt in der Gegenwart hat. Also wenn man jetzt sagt, wir suchen dezidiert dieses Gespräch nicht aus sozusagen prinzipiellen Gründen, wie das jetzt auch Frau Baerbock ja zum Beispiel gemacht hat, das ist absolut legitim, das kann man machen, aber damit sagt man eben auch, ein Teil der Welt interessiert uns in gewisser Weise nicht. Und wie man diese Position im Jahr 2022 legitimieren kann oder möchte, das kann kann man sicherlich auch. Mhm. Aber das wäre dann kein Diskurs, der mir gefällt.
Mhm. Das heißt, es ist im Prinzip beides möglich, also dass man sagt, wenn jetzt irgendwie man es mal verkürzt auf drei Menschen, die in einem Raum stehen, dass man dann sagen kann, okay, eine Person kann aus guten Gründen sagen, mit dem rede ich nicht gerade, und dass das auch richtig ist in dieser Situation, zu sagen, mit diesem Aggressor rede ich nicht, während eine andere Person sagt, doch, ich tue es aber, und dann muss die erste Person im Prinzip aber auch wieder, oder kann die erste Person nicht sagen, gut, dann rede ich mit dir jetzt auch nicht mehr.
Genau, also sie setzt sich, und oder wenn sie das macht, sie setzt sich in jedem Fall auch zu dieser dritten Person ins Verhältnis. Mhm. Also sozusagen an dem Verhältnis, dass man, und wenn man jetzt Westen sagen will, dass der Westen zu Putin einnimmt, da ist eben immer auch eingeschrieben ein Verhältnis, das man zu den Ländern einnimmt, die jetzt gerade von der Nahrungsmittelknappheit, also diesen Weizenlieferungen, die Häfen nicht verlassen können, am meisten betroffen sind. Und ich finde es interessant, das ruft auch nochmal die Geschichte dieser Nord-Süd-Unterscheidung auf. Also, dass wir heute so selbstverständlich vom Norden und Süden der Welt reden, das hat eigentlich eine Geschichte in der Zeit des Kalten Krieges, wo die Staaten, die wir sagen, Entwicklungsländer im globalen Süden gesagt haben, für uns ist es an vielen Stellen gar nicht so wichtig, ob ihr euch da in Europa zum Osten oder zum Westen zählt. Wir haben als Länder, die ehemals Kolonien waren und jetzt sich industrialisieren oder wirtschaftlich entwickeln wollen, bestimmte Probleme mit euch industrialisierten Ländern, und die haben wir sowohl mit den Ländern im Osten als auch mit denen im Norden. Deswegen seid ihr für uns eben der Norden und nicht der Osten und der Westen, und das ist was prinzipiell Unterschiedliches. Mhm. Das ist eine andere Perspektivität, und jetzt sieht man nochmal, wie ernst man das nehmen muss, und dass die Nahrungsmittelsituation in manchen Ländern jetzt auch so dramatisch ist, ist ja selbst auch eine Folge von Politiken, die der Westen betrieben hat. Also dass man beispielsweise kleinbäuerliche Strukturen zerstört hat oder sie transformieren wollte und so Abhängigkeiten geschafft hat von der Weltmarktsituation, ist ja selbst Teil der Geschichte des Westens. Und insofern gibt es hier eine Verantwortung, die aus meiner Sicht nicht gut eingefangen ist, wenn man einfach nur sagt, Gesprächsverweigerung und der Rest interessiert uns nicht.
Sagt Theresa Koloma-Beck hier bei Deutschlandfunk Kultur. Juniper, das ist seit gestern auch in vieler Munde und vielleicht auch vorher vielen kein Begriff gewesen. Deutschlands größter Gasimporteur. Jahrzehntelang liefen die Geschäfte da allen Weltlagen zum Trotz ruhig und prächtig mit dem Gas aus Russland. Und das ist nun anders. Und der Juniper-Chef Klaus-Dieter Maubach, der hat ja seinen Wunsch geäußert, da Unterstützung zu bekommen vom Bund, um nicht Anfang eines wirtschaftlichen Chaos zu sein. Oder wie es Robert Habeck mal genannt hat, der Lehman-Moment. Andererseits hat der Juniper-Chef auch vor sehr hohen Preisen gewarnt, und das ist etwas, was auch Robert Habeck nochmal betont.
Die Anpassung in diesem Jahr wird hart werden und für einige Menschen auch zu hart. Also ich will da keinen Hehl draus machen. Ich glaube, ohne weitere politische Flankierung wird die Spaltung, die soziale Spaltung dort zu stark befördert.
Und genau über diesen Punkt wollen wir sprechen hier mit Soziologin Theresa Koloma-Beck, denn dieser Gedanke hat uns heute früh in der Redaktion auch irgendwie nicht so ganz losgelassen. Diese Frage, was droht da? Soziale Spaltung könnte ja heißen, wenn man es jetzt mal ein bisschen zuspitzt, da kommt vielleicht sowas wie ein neuer Wutbürger, Menschen, die sagen, wir wollen nicht frieren, ja, und die eben eine Reaktion sozusagen eben aus diesen absehbaren Preissteigerungen dann irgendwie entwickeln.
Ja, also ich würde dem zustimmen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass jetzt diese sich zunehmend anspannende Situation zu neuen Protesten oder einer Intensivierung von alten Protesten führt, die unangenehm wird. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Wutbürger. Das ist ja eigentlich ein delegitimierender Begriff. Also da werden irgendwie Menschen, die wegen für eine politische Sache auf die Straße gehen, auf ihre ihre Emotionen reduziert. Und selbst wenn das jetzt Leute sind, deren politische Ansichten ich persönlich nicht teile, würde ich doch immer sehr stark dafür plädieren, dass man das jetzt nicht auf eine Art und Weise delegitimiert, dass man das politische Anliegen damit auch sozusagen mit dem Bade mit ausschüttet. Das rächt sich meistens, wie man das beispielsweise in der Pandemie ja auch hat sehen können, wo, glaube ich, eine gewisse, wie soll ich sagen, Überlegenheitsgeste gegenüber bestimmten Protesten relativ früh in der Pandemie diesen Protesten ja noch zusätzlich Zulauf verschafft hat und gleichzeitig bestimmte Themen, die auf die politische Agenda gehört hätten, ja, nicht aufgenommen hat mit langfristigen Folgen.
Da haben wir vorhin drüber gesprochen auch und da war mein Gedanke, dass bei der Pandemie man, wenn man eben sowas wie soziale Spaltung beobachten kann oder so Spannungen beobachten kann, dass man das da, finde ich, relativ deutlich eben unabhängig vielleicht von klassischen Schichten und Blasen und Ecken gesehen hat. Also diese Spannung, die es da gab zwischen Menschen, die wirklich extrem in die eine Richtung gesagt haben, das ist alles Quatsch, und Menschen, die gesagt haben, nein, wir müssen das jetzt machen, diese Maßnahmen so. Das ging halt ja irgendwie durch alle möglichen Ecken und Schichten und wie man das nennen will. Also im Prinzip jede und jeder kannte jemanden, mit dem er oder sie sich einfach da überworfen hat, zumindest temporär sozusagen. Und jetzt ist es dann vielleicht doch wieder sowas, wo wir zurückkehren in so alte Muster. Da sind die einen, die jetzt zwar sehen, ja, es wird teurer, und da sind die anderen, die es erleiden. So. Das heißt, wir müssten es politisch vielleicht auch wirklich vernünftig flankieren.
Ja, wobei ich jetzt schon denke, dass das weitere Kreise ziehen wird als jetzt dieses Milieu, das man so typisch jetzt in den Blick nehmen würde, also Menschen, die von Sozialleistungen leben und Geringverdienende. Und das fängt schon damit an, dass ja der Teil, die Geringverdienende sind, der wächst ja seit Jahren. Also das sind ja nicht irgendwie ein paar Leute, sondern das sind schon relativ viele, um jetzt nochmal eine ganz andere Gruppe ins Spiel zu bringen. Studierende sind, ein Drittel aller Studierenden lebt unterhalb der in Deutschland gültigen offiziellen Armutsgrenze. Unter den BAföG-Beziehern ist es sogar die Hälfte. Man kann an Familien denken. Also das wird mehr Menschen betreffen als ja, irgendwie einen kleinen Teil der Bevölkerung, der halt Pech hatte im Leben. Und das ist, glaube ich, wenn man jetzt sagt, okay, wie kann man sich darauf vorbereiten, wie kann man dem vielleicht entgegenwirken, da ist es eben wichtig, sich klarzumachen, dass das jetzt eben nicht nur um sozioökonomische Fragen geht, sondern dass die eben sofort auch politische Effekte haben können. Mhm. Und das lässt sich, kann man jetzt schon beobachten, also in Diepoldiswalde habe ich, glaube ich, im Schwestersender Deutschland, Deutschlandfunk gehört.
Lief bei uns auch.
Achso, okay. Gab es den Leiter einer Wohnungsbaugenossenschaft, der dann Besuch hatte von den Freien Sachsen, sozusagen einer, also aus der rechtsradikalen Szene, die dagegen protestieren wollten, dass er entschieden hatte, dass man jetzt nur noch zu bestimmten Zeiten warm Wasser in seinen, also in den Häusern der Wohnungsbaugenossenschaft haben wird. Und da kann man sozusagen sehen, wie bestimmte politische Milieus jetzt versuchen, auch diese Situation zu nutzen, um wieder Zulauf zu erhalten. Und das muss alles mit in den Blick. Und was man daran auch sieht, dass sich viele dieser Problemlagen im lokalen Milieus abspielen werden, in Gemeinden, in Ortschaften. Also es geht nicht nur um irgendwelche Kennziffern makroökonomisch und dann, was passiert in Haushalten, sondern das Zusammenleben von Menschen in diesen lokalen Kontexten, das wird sich verändern.
Spielt Angst dabei eine Rolle oder ist das jetzt irgendwie so ein Reflex, irgendwie über Angst reden zu wollen? Aber den Eindruck habe ich, wenn eben, weil diese Unsicherheit ja dann doch da ist, es reden jetzt viele, also Robert Habeck auf seine Weise, der Juniper-Chef gestern in nochmal deutlicherer Weise vielleicht, aber es reden viele von dem sehr Großen, was auf uns zukommt, aber irgendwie ist das ja dann doch schwammig. Was ist das sehr Große? Also das macht ja schon Angst.
Ja, ich glaube, auch hier gibt's wieder so eine Parallele zur Pandemie. Also was jetzt so eine Risikolage in einem persönlichen Leben macht, hat ja was damit zu tun, wie ein Leben auf Veränderungen eingestellt ist. Und es gibt eben Teile der Bevölkerung, die aufgewachsen sind mit einem, sagen, mit einem Empfinden von Sicherheit, auch eine Stabilität der sie umgebenden Verhältnisse, das jetzt massiv erschüttert wird. Aber es gibt auch Teile der Bevölkerung, die aus unterschiedlichsten Gründen schon Krisenerfahrungen durchlebt haben und für die ist das dann in den Auswirkungen nicht weniger schlimm. Aber es ist nicht, es hat nicht denselben disruptiven Effekt, weil man irgendwie schon einmal durchlebt hat, dass sich Dinge sehr schnell ändern können. Ostdeutschland ist jetzt vielleicht das prägnanteste Beispiel.
Menschen,
aber ältere Leute,
geflohen sind.
Genau, Menschen, die aus anderen Ländern, die ohnehin krisengeschüttelt sind, hierher gekommen sind. Also das, glaube ich, macht sich doch fest an den Biografien, an den Familienbiografien, was das jetzt subjektiv bedeutet.
Ich würde sagen, man kann schon sagen, dass diese Documenta, die Documenta 15, dass die zu einem einzigen großen Scherbenhaufen geworden ist, auch wenn das irgendwie so ein abgedroschenes Bild ist, der Scherbenhaufen. Über die Kunst, von der da ja sicher auch viel Sehenswertes und Gutes ist, wird nur noch wenig gesprochen. Und auch über die Skandale, über die viel gesprochen wird, wird vielleicht gar nicht so konstruktiv gesprochen. Jedenfalls nicht so, dass man da irgendwie was draus ziehen könnte. Ein bisschen klingt es jedenfalls so, was heute das internationale Auschwitz-Komitee beklagt. Die haben gesagt, Verantwortliche der Documenta 15, die müssten jetzt in den Dialog mit den Besuchern treten, denn jeder Documenta-Tag, den sie schweigend aussitzen, sei ein verlorener Tag für die Zukunft der Documenta. Frage an die Soziologin Theresa Koloma-Beck. Würden Sie das so beobachten? Vertun wir gerade die Chance, jeden Tag da eigentlich konstruktiv über wichtige Probleme zu diskutieren?
Ja, also den Eindruck teile ich. Ich war ja selbst auch eingeladen zu dieser Gesprächsreihe We Need to Talk, die dann abgesagt worden ist und bedauere, dass bis heute, dass es sozusagen ja auch keine Folgeveranstaltung gab, die das irgendwie aufgegriffen hätte in einer ähnlichen Weise, wie es angedacht war. Und dass jetzt immer mehr Leute, die wirklich versucht haben, sozusagen dieses Projekt ja vielleicht nicht zu verteidigen, aber irgendwie auch dazu beizutragen, dass das irgendwie noch was Konstruktives werden kann, die diese am Anfang sehr pauschal geäußerten Antisemitismus-Anschuldigungen versucht haben zu kontextualisieren, ein Gespräch zu eröffnen, dass selbst jetzt aus diesen Reihen sich Leute zurückziehen, das verheißt irgendwie nichts Gutes. Mhm. Aus meiner Sicht aber vor allen Dingen, also da bin ich dann auch Soziologin, sagt es aus meiner Sicht vor allen Dingen auch etwas aus über die Arbeitsprozesse, die nötig sind, die um sozusagen solche Formen der Kooperation tatsächlich zu einem, in eine erfolgreiche Projektarbeit zu überführen. Also so ein bisschen ist inzwischen mein Eindruck, okay, es gab die Idee, wir laden wir machen jetzt mal was ganz anderes. Wir lassen jetzt den globalen Süden zu Wort kommen und laden da jetzt ein Kollektiv ein, geben dem freie Hand und so ein bisschen als sei der, hätte der Süden ausgestellt werden sollen. Und was man jetzt eben sieht, ist, dass das kann man schon machen. Mhm. Aber dadurch erzeugt man nicht unbedingt eine Möglichkeit zum Gespräch und zur Verständigung, sondern erstmal ganz viel Irritation, die dann bearbeitet werden muss. Und diese Art der Arbeit, das hätte, glaube ich, vorher beginnen müssen, zumindest.
Mhm. Also schade, dass, haben Sie gesagt, dass jetzt welche gehen, also auch Personen wie Meron Mendel zum Beispiel, der von der Bildungsstätte Anne Frank, der das jetzt im Prinzip, wenn man so will, ja aufräumen sollte ein bisschen, Künstlerin Hito Steil, Menschen, die sich da zurückziehen, das ist schade. Und dieses andere, dieses Ausstellen nicht nur durch, sondern vielleicht des globalen Südens, das hat man dann zu naiv angegangen?
Ja, also das ist, mich bewegt das auch sehr, weil das praktisch Fragen sind, die ja auch die Wissenschaften umtreiben. Also in den Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften gibt es natürlich auch so einen Eindruck, dass es jetzt wichtig ist, dass man nicht mehr nur über die Kontexte im globalen Süden forscht, sondern zusammen mit Forschenden aus diesen Ländern, aus diesen oft auch ganz anders wissenschaftlich funktionierenden Kontexten. Und wenn man dann mal versucht, das zu machen, und das habe ich in verschiedenen Projektkontexten getan, dann sieht man, wie schwierig das ist. Also wie die Kunst ist die Wissenschaft eine Reflexionsinstanz. Und wenn man dann aber sagt, okay, lass uns auf die koloniale Geschichte gucken, dann sieht die aus Europa angeschaut eben anders aus, als aus einer ehemaligen Kolonie angeschaut. Mhm. Und dann muss erstmal ein Prozess stattfinden, dass man sich auf den Gegenstand, den man sich da anschaut, irgendwie verständigt, dass man daran arbeitet, einen irgendwie geteilten, das muss nicht identisch, aber einen geteilten Blick auf die Welt sich erarbeitet. Und erst wenn man sozusagen da ein ganzes Stück weit gekommen ist, kann man anfangen mit den eigentlichen Forschungsprozessen. Mhm. Und das kenne ich aus den wissenschaftlichen Zusammenhängen. hängen. Und jetzt sozusagen im Rückblick ist man immer schlauer und ich habe ja gar keine Verantwortung bei der Documenta, aber meine Hypothese ist, dass eigentlich eine ähnliche Problemkonstellation vorlag bei dieser eigentlich guten Idee, wir holen jetzt mal ganz andere Leute, um die Documenta zu machen, und dass man aber unterschätzt hat, was für eine Investition an Vorarbeit, dialogischer Vorarbeit nötig ist, um das dann zu einer Veranstaltung zu machen, die wirklich ein Ort ist, wo man spricht über diese irgendwie postkolonial globalisierte Gegenwart und wo nicht nur die einen die anderen angucken und sagen, was macht denn ihr hier, komische Sachen.
Ist natürlich die Frage, wie viel dann davon nun ist die Documenta ja nicht jedes Jahr, deshalb es wäre jetzt eigentlich nötig zu sagen, okay, wir wiederholen es direkt nochmal und führen diese Diskussion, aber kann man dem dann doch irgendwie vielleicht abgewinnen, dass diese Diskussion begonnen hat. Also wir reden jetzt dann ja doch viel drüber. Vielleicht sogar, ich meine, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, es hat was Gutes, aber wir reden ja vielleicht sogar mehr drüber oder in einem breiteren Kreis darüber, als wir es getan hätten, wenn es nur auf den Dialogforen stattgefunden hätte.
Ja, also wahrscheinlich gibt es da so ein bisschen so einen paradoxen Effekt, wie auch beim Humboldt-Forum, über das jetzt wirklich, dass da irgendwie steht und Objekte, die aus fernen Weltteilen geraubt wurden, in häufig sehr problematischer Weise zur Schau stellt. Und trotzdem muss man sagen, weil das da halt steht, wird jetzt über was gesprochen, mit einer Intensität und einer Breite, wie nicht gesprochen wurde zuvor. Was ich jetzt ein bisschen anders nochmal finde an den Debatten rund um die Documenta ist, dass hier mir scheint, dass die Expertise in diesen Fragen doch relativ dünn gesät ist. Also wie ist jetzt das Verhältnis von Antisemitismus, Postkolonialismus, Rassismus? Dass sozusagen die politische Aufladung noch viel höher ist und sozusagen die Expertenstimmen, ich sage jetzt mal die wissenschaftliche Expertise, deutlich weniger zu Wort kommt als jetzt so ein aufgeregter Feuilleton. Und man muss aber auch sagen, dass die in Deutschland auf Deutsch gar nicht so breit gefächert ist, weil es zu lange auch in den Wissenschaften kein Thema war und das jetzt erst anfängt. Aber das wird sich in Zukunft voraussichtlich ändern.
Sagt Theresa Coloma-Beck. Das Wort Wissenschaft fiel jetzt schon um Wissenschaftsfreiheit. Und ob die in Gefahr ist, geht's hier auch gleich. Wenn man bedenkt, dass es mehr als 100 Universitäten gibt in diesem Land, dann ist es schon verblüffend, dass eine einzige und noch dazu aus einer Stadt, die generell eher wenig auf die Reihe kriegt, wie Berlin. Ich bin gezwungen, das als schon 95% meines Lebens hier lebender zu sagen. Also jedenfalls verblüffend, dass es gelingt, mit so einer Veranstaltung wie der Langen Nacht der Wissenschaften so lange Diskussionen auszulösen. Immer noch. Ich vermute, Sie haben es mitbekommen, falls nicht nochmal ganz kurz. Es gab einen Vortrag oder sollte ihn geben der Biologin Marie-Louise Vollbrecht. Die wollte daran ausführen, warum, verkürzt, die Biologie zwei Geschlechter kennt und das auch so sein darf. Die wurde aber dann auch später verschoben, denn es waren Demonstrationen angekündigt und die Berliner HU äußerte Sicherheitsbedenken. Und die Diskussion darüber hört einfach nicht auf. Die Diskussion über Geschlecht und Gender und auch Wissenschaftsfreiheit, die jetzt manche in Gefahr sehen. Darüber wollen wir sprechen hier mit Theresa Coloma-Beck und wir hören gemeinsam aber zuerst mal aus der Sendung hier gestern Bertolt Meyer, der das mit der Wissenschaftsfreiheit, die bedroht ist, ein bisschen anders sieht.
Auf der Langen Nacht der Wissenschaft, das ist ja keine Debattenveranstaltung, sondern das ist ja eigentlich eine Veranstaltung, die sich so ganz seicht an die Öffentlichkeit richtet und meldet dort einen Vortrag an zu einem Thema, das nicht ihrer eigenen Forschung entspricht, sehr wohl aber ihrem politischen Aktivismus, der übrigens auch durch ihren Beitrag in dem Weltkommentar zum Thema Transsexualität deutlich wurde, der so reißerisch war, wo irgendwie das rechtspopulistische Schlagwort von der Frühsexualisierung und Indoktrinierung von Kindern, rechtspopulistischer geht es kaum, selbst Matthias Döpfner, der ja nun nicht gerade als linksgrün versiffter Woker-Aktivist verschrien ist, hat gesagt, nee, das war zu viel, das geht so nicht. Und dieser Frau sagt man dann, okay, die bekommt eine Bühne für das Thema, für das sie aktivistisch spricht und das nicht zum Kanon ihrer eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit gehört.
Ja, so sieht es Bertolt Meyer oder hat es gesehen, Psychologe hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Theresa Coloma-Beck. Wissenschaftsfreiheit also nicht in Gefahr, alles in Ordnung?
Ja, also ich glaube, man kann, inzwischen gibt es genügend Anlässe, darüber zu sprechen, an welchen Stellen Wissenschaftsfreiheit vielleicht tatsächlich in Gefahr ist. Zum Beispiel, weil WissenschaftlerInnen bedroht werden, die über bestimmte Themen forschen. Ich war mal auf einer Tagung zum Thema Rechtsradikalismus in Potsdam, die unter Polizeischutz stattfinden musste. Also das, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Non-Topic ist, aber an dieser Stelle stimme ich absolut Herrn Mayer zu, dass da doch das vor allem eine Skandalisierungsvokabel ist, mit der man sozusagen Dissens, und dann hat er auch recht, wenn er sagt, man kann jetzt noch mal fragen, ist das eigentlich, wäre das ein wissenschaftlicher Beitrag gewesen oder etwas anderes, ein politischer Debattenbeitrag? Ja, genau.
Aber wäre das nicht auch völlig in Ordnung gewesen, zu sagen, das ist ein politischer Debattenbeitrag, von mir aus auch ein aktivistischer, von einer Wissenschaftlerin, der eine Sache äußert und wenn ich das weiß, dann stelle ich eben noch, was dann jetzt irgendwie nachträglich stattfinden soll, dann stelle ich da eben einfach noch eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler daneben, der oder die dann eben eine andere Sicht der Wissenschaften erläutert oder auch sagt, dass die Biologie vielleicht auch schon wo ganz anders angekommen ist. Das heißt, das wäre ja eigentlich wissenschaftlich dann völlig okay gewesen in so einem Format.
Genau, also wie wir auch bei der Documenta, habe ich auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass sich mir vor allen Dingen Fragen an den Prozess stellen, und dasselbe würde ich auch hier wieder formulieren. Man fragt sich, warum wurde diese Lösung, die jetzt gefunden wurde, es gibt eben das nicht als alleinstehenden Beitrag, sondern als eine Debatte. Warum war das nicht von Anfang an das Format? Und aber da würde ich jetzt auch so ein bisschen in meinem eigenen Feld der Wissenschaft gerne den Spiegel vorhalten, weil dieses Verständnis, dass Wissenschaft irgendwie was ist, was stattfindet, losgelöst von der Gesellschaft und so eigenlogisch funktioniert, das ist ja nur bedingt richtig. Also die Wissenschaft folgt ihren eigenen Logiken, aber sie ereignet sich eben in einer Gesellschaft, und dann gibt es eben Themen, die erzeugen mehr Aufmerksamkeit, und die Forschung zu diesen Themen hat dann unter Umständen eben auch andere Effekte in der Welt da draußen, als wenn man sich mit, weiß ich nicht, Handschriften aus dem 17. Jahrhundert in einer Sprache, die kaum noch gesprochen wird, beschäftigt. Und das mich überrascht es eigentlich immer wieder, dass aus dem Wissenschaftsbetrieb diese Dinge nicht schon viel mehr mitgedacht werden. Dann kann man wissenschaftlich darauf reagieren, und das ist eigentlich gar nicht so schwierig.
Was ich mich frage, was im Prinzip bei dieser Diskussion, die uns ja nun wirklich immer wieder begegnet, um Geschlecht und Gender und Genderfragen, was ich mich dabei frage und die große Hoffnung habe, da die klärende Antwort der Soziologin zu bekommen, ist, warum das eigentlich überhaupt so ein Wahnsinnsthema für so viele ist. Also warum regt es offenbar so viele Menschen auf, dass sich da tonnenweise Feuilletonartikel, Kommentare zu finden, dass man, egal wo im Netz irgendwas auftaucht, in den Kommentaren drunter findet man, ob es um Gendern oder nicht ging, findet man garantiert immer 5 Leute, die drunter schreiben, irgendwie so, ich hätte es ja gelesen, wenn da nicht gegendert worden wäre. Das ist ja schlimm, das kann man überhaupt nicht lesen. So, diese Meinung kann man ja auch von mir aus haben, aber dass dieser Empörungslevel so groß ist, obwohl da doch wirklich, das ist bei anderen großen Diskussionen unseres Themas vielleicht, unserer Welt vielleicht anders, wo es wirklich um Machtverschiebung geht. Aber ich meine, hier gibt doch eigentlich keiner was ab, oder sehe ich das falsch?
Ja, ich glaube, das unterschätzt doch ein bisschen, dass auch in diesen Themen Macht eingelagert ist. Und ich glaube, dafür muss man gar nicht Soziologin sein. Ich erinnere mich an ein Gespräch schon vor einigen Jahren mit einem meiner Kinder, das zu diesem Zeitpunkt vielleicht 12 oder so war, höchstens 13, und ich, so ähnlich wie sie sich jetzt echauffiert haben, sagte ich, ach mein Gott, jetzt haben sich schon wieder Leute über die Ehe für alle aufgeregt. Was ficht es denn jetzt irgendjemanden an, wenn 2 Männer oder 2 Frauen heiraten? Und dann sagte eben dieses Kind, ja, vielleicht, weil sie dann das Gefühl haben, die eigene Ehe ist weniger wert. Und das war ganz ohne soziologische Grundausbildung.
Interessanter Gedanke.
Und was eben da drin steckt, dass in diesen Fragen der Geschlechtlichkeit, in den Fragen von, welche Formen des Zusammenlebens werden eigentlich staatlich sanktioniert, da stecken Vorstellungen vom guten Leben drin, da stecken Vorstellungen von, wie geht eigentlich gute Gesellschaft drin, in denen es dann eben doch um Macht geht und um Interessen. Und deswegen ist es tatsächlich doch nicht ganz so egal.
Okay, okay, verstanden. Vielleicht hätte ja auch eine Kinderantwort sein können, wenn zwei Frauen heiraten, dann droht dem heterosexuellen Mann eine auf dem Markt verloren zu gehen. Wäre auch so eine Kinderantwort gewesen
darauf. Das gefällt dem Patriarchat dann auch nicht so richtig gut.
Theresa Koloma-Beck hier im Deutschlandfunk Kultur. Ja, freudigen Entscheidungen und anderen Entscheidungen. Elon Musk hat sich jetzt doch entschieden, er will Twitter doch nicht kaufen. Natürlich hat er irgendwie auch einen Grund, den er nennt, nämlich da gäbe es zu viele Konten, die gar keine echten Konten sind. Und Twitter, das ist irgendwie ganz lustig an der Geschichte, möchte jetzt klagen, wünscht sich also jetzt quasi vor Gericht dann doch übernommen zu werden. Es wird immer skurriler. Und mein Gedanke ist, ich würde eigentlich ganz gerne, wenn ich könnte, irgendwo Elon Musk verklagen, dass er uns inhaltlich und zeitlich in Geiselhaft nimmt, dass er die Welt mit seinem Mumpitz in Atem hält, dass er, und schon klar, dass er irgendwie ein wichtiger Mensch ist, alleine wegen seiner Macht und seines Reichtums, aber dass er trotzdem uns mit Schlagzeilen eben zwingt, wertvolle Zeit zu verlieren. Wo kann ich klagen?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Was ich daran interessant finde, ist, dass man fast verleitet sein kann, zu relativ konservativen politischen Ansichten zurückzukommen. Weil ich finde, an diesem, sagen, wenn jemand, der durch seine ökonomische Position so viel Macht hat und dann aber so erratisch agiert, wird nochmal deutlich, warum es eigentlich wichtig ist, dass Entscheidungen, die eine große Reichweite haben, irgendwie getroffen werden und jemand accountable ist. Also das, also in politischen Prozessen wäre jetzt zumal in Demokratien so ein Vorgehen ja undenkbar. Also es wird ein Großprojekt angekündigt. Twitter ist natürlich nicht die Welt und es ist nicht die Öffentlichkeit, aber es ist eine wichtige Plattform, die irgendwie eine Funktion hat in demokratischen Prozessen, auch wenn man die und auch in und gerade auch in Nicht-Demokratien spielt ja Twitter eine wichtige Rolle. Mhm. Also wenn irgendwas mit Twitter passiert, ist das alles andere als egal. Das hat gesellschaftliche Relevanz. Und dann hat man aber so einen Akteur, der da relativ einschneidende Entscheidungen treffen kann und sich einfach wieder umentscheiden, ohne dass er dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird, weil es eben ein weil das Verständnis ist, es ist ein Wirtschaftsakteur und ein Wirtschaftsakteur ist kein politischer Akteur. Und Fragen der Legitimität sind eben für politische Akteure reserviert. Und das macht nochmal so darauf aufmerksam, dass diese Unterscheidung zwischen Wirtschaft und Politik auch eine dieser Fiktionen ist, genauso wie sozusagen die Wissenschaft und Politik als zwei völlig voneinander getrennte Dinge. Das ist ja auch in gewisser Weise eine Fiktion, das haben wir eben gerade besprochen. Das wird nochmal ganz besonders deutlich.
Okay, also das mit den angekündigten Großprojekten, die in der Politik mehr Konsequenzen haben, auch wenn sie nicht kommen, da musste ich jetzt spontan an eins denken, was mit Autobahnmaut zu tun hat und was auch wenig Konsequenzen hatte. Aber ich habe den Punkt verstanden, es müsste Konsequenz irgendwie geben. Aber was machen wir dann draus? Hören wir nicht mehr zu oder doch hören wir zu, aber sorgen dafür, dass es diese Konsequenz irgendwie gibt? Also kommen wir da raus oder warten wir einfach, bis der nächste Musk kommt?
Naja, also ich, so wie die Welt jetzt verfasst ist und so wie das Verständnis ist vom Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik, ist es möglich, dass jederzeit noch ein Musk kommt oder ein Bezos oder was auch immer. Die Frage ist, ob irgendwann ein irgendwie konsensfähiges Projekt auf den Weg gebracht wird, an dieser Vorstellung tatsächlich etwas zu ändern. Und dass Politik und Wirtschaft eben nicht getrennt sind, merkt man jetzt ja interessanterweise auch am Ukraine-Konflikt. Also, dass man das Politische in den Wirtschaftsprozessen irgendwie ernster nehmen muss und auch institutionell einfangen. Wo kann man Elon Musk verklagen, haben Sie jetzt gerade gesagt. Also der Klageweg ist vielleicht nicht unbedingt der goldene Weg, aber welche Strukturen braucht man eigentlich, um hier auch Menschen verantwortlich zu machen. Und wenn wir Leute wissen, sie sind verantwortlich für etwas, hat das ja dann auch schon Auswirkungen auf ihre Entscheidungen in den Prozessen, die davor gelagert sind.
Okay, dann ist das vielleicht natürlich, wenn ich dann an Elon Musk denke, auch nicht die richtige Person, der klar ist, dass sie diese Verantwortung hat. Aber das ist jetzt natürlich komplette Interpretationssache. Deutschlandfunk Kultur heute mit Theresa Koloma-Beck, Soziologin an der Bundeswehr-Universität Hamburg. Ich danke auf jeden Fall sehr für Ihre Gedanken und das Gespräch hier heute und den Besuch.
Ja, herzlichen Dank.